Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich habe einen Nachtrag zu letztem Mal, und zwar die Geschichte mit der Widmung und den vier Bodhisattva-Gelübden, also was in Zen-Gruppen immer rezitiert wird. Und die deutsche Übersetzung ist: Die Zahl der unerlösten Wesen ist unendlich. Ich gelobe, sie alle zu erlösen. Das Maß der zu überwindenden Irrtümer und Leidenschaften ist unfassbar. Ich gelobe, sie alle zu überwinden. Die Lehren der Wahrheit sind unergründlich. Ich gelobe, sie alle zu lernen. Der Weg des Buddha ist unvergleichlich, ich gelobe ihn, bis zum Ende zu gehen. Das ist aus dem Zen, dieses Bodhisattva-Gelöbnis. Für heute habe ich vorbereitet, weil wir jetzt so anlässlich von den Beiträgen der Claudia immer wieder so auf diesen geschichtlichen Hintergründe gekommen sind, und habe ich jetzt noch mal eine Kurzzusammenfassung, damit man sich so ein bisschen irgendwie auskennt. Und das habe ich jetzt sozusagen als Karte produziert. Wir beginnen das eine auf der rechten Seite, das orangene Mauryan Empire. Das ist das Herrschaftsgebiet von Ashoka. Das war so ein bisschen nach Alexander dem Großen. Und auf der anderen Seite sind die Seleukiden. Das sind die Nachkommen oder also die sich halt um das Reich vom Alexander dem Großen gestritten haben. Man sieht, das ging eigentlich, dieses Alexanderreich, also bis nach Griechenland. Und da haben wir so eine Verbindung. Und dazwischen, das ist jetzt nicht so ganz gut, aber da sieht man Gandhara. Sieht man das? Ja, da sind diese indischen Fürstentümer entstanden. Oder Königreiche. Das ist dann die nächste Karte. Also das ist so drittes Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, anschließend an Alexander dem Großen. So, und dann ging es weiter. Das, was sich dann gegründet hat, und das ist so ein bisschen dieses Thema mit Gandhara. Habt ihr zwei verschiedene? Was ist denn das zweite? Ist zu viel? Wieder zurück. Das ist die nächste Runde, ja, wahrscheinlich. Was steht denn drauf? Nee, die brauche ich wieder zurück. Sonst komme ich durcheinander. Danke. Genau. Genau, das sind die indogriechischen Königreiche. Und das Größte, das war von Meandros, und der ist im
Meandros oder Menandros?
Menandros. Habe ich da falsch geschrieben? Ja, es ist so mit diesen verschiedenen indischen Dialekten, das ist na, wir hören nie falsch. Der Pali-Name dieses Königs, ja, also man sieht, da sieht man diese ganzen Pfeile, ja, wo sozusagen also die vom Westen nach Osten gegangen sind, und der hat ziemlich viel erobert, Menandros, und der heißt auf Pali, heißt der Melinda. Und es gibt einen Text, wie heißt denn der? Der heißt Melinda Panda. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein Dialog zwischen dem König und einem buddhistischen Mönch. In der deutschen Übersetzung von Jnana Tilloka, glaube ich, ziemlich dick. Und der hat den ganzen Theravada, beziehungsweise also Hinayana-Korpus mit drin. Sehr spannend. Der Menandros. Man weiß natürlich nicht, wo der wirklich herkommt, aber man geht davon aus, dass ein Teil seiner Herkunft griechisch war. Und das war einer, der also diese ganzen indisch-griechischen Königreiche, da gab es halt ganz verschiedene. Das war das Größte. Baktrien ist sozusagen dann oberhalb noch von Gandhara. Und die haben sich im erstes bis, also bis zweites Jahr, also zweites bis erstes Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gehalten. Das waren 250 Jahre oder sowas. Oder 150 Jahre. Und die sind dann ein bisschen zerbröselt, beziehungsweise dann kam die nächste Macht. Und da habe ich die Karte gar nicht dabei. Warum habe ich die Karte dann nicht dabei? Doch, das ist jetzt die nächste Karte. Ich hoffe, es ist nicht zu klein, aber ich dachte, ich bleibe in dem Format von den Karten. Kann man ja googeln. So, und da ist noch nichts durch. So, und wir befinden uns alle noch bei diesen indischen, griechischen Königreichen, das ist alles noch Hinayana. Ja? Savastivadins war diese große Hinayana-Schule und eine kleinere Schule war das Theravada. Theravada war dann in Sri Lanka und Theravada ist ursprünglich, ob das wirklich so stimmt, aber chronologisch ist das von einem Sohn von Indien nach Sri Lanka gebracht worden, von Mahinda und einer Tochter von Ashoka, das war irgendwas mit S. Anyway, aber das war so die Zeit, wo also, ja, wir sind aber jetzt um die Nullerjahre, erstes Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung. Und da ist jetzt interessant, das habe ich jetzt auch schon öfters erwähnt, auch mal aufgezeigt. Da gibt es einerseits das Kushan Empire. Das ist so auf der linken Seite. Das zieht sich von Nordindien hoch nach Pakistan und nach Afghanistan. Seht ihr das? Oder, ja, so weit glaube ich nicht, aber es grenzt zumindest da so an. Es ist ziemlich groß und ihr seht dann auf der rechten Seite dieses rot umkreiste, das war die Han-Dynastie. Ja, 200 vor unserer Zeitrechnung bis 200 nach unserer Zeitrechnung. Und die haben sich sozusagen da getroffen und diese wirren Striche, das sind alles die Handelswege. Also Seitenstraße, aber da gab es verschiedene Abzweigungen, müsste man jetzt sagen. Das war also ein ganzes Netzwerk. Und dieses Netzwerk ist in diesem Zeitraum bis nach Rom gegangen. Das heißt, die römischen Senatoren haben, weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber denen ihre Roben waren teilweise aus Seide oder so. Keine Ahnung. So, das heißt, da gab es einen ziemlichen Austausch und diese ganzen Städte, die an dieser Seidenstraße lagen, also das waren so kleine Stadtstaaten, glaube ich, die sind relativ reich geworden. So, und diese Kushan-Leute, das waren eigentlich so ein Reitervolk, was von Norden gekommen ist und diese indogriechischen Königreiche zerstört haben. Keine Ahnung. Die haben permanent ziemlich viele Kriege, alle miteinander und so. Das ging immer so hin und her und so. Also da blickt niemand mehr durch. Aber was übrig geblieben ist, ist dieses Kushan-Reich mit dem Oberchef und das war der Kanisha oder so ähnlich. Weiß nicht. Kanishka? Ich glaube so, Kanishka der Erste, der hat dieses Reich, also da war es die größte Ausdehnung und die, obwohl sie ja eigentlich diese Reitervölker haben, ursprünglich sind die eher sehr stark schamanistisch unterwegs gewesen, aber der hat also sehr stark also den Buddhismus gefördert. Und das war dann auch die Zeit, wo es begonnen hat, dass diese Höhlen in Pakistan, also im Swat, Tal gebaut wurden und dann entlang der Seitenstraße. Ja, und das war die Zeit, wo wir jetzt thematisch uns bewegen, da hat sozusagen der Mahayana begonnen. Ist also dort extrem gefördert worden und wenn ihr euch erinnert, also wir hatten da ja einige Leute, die wir schon kannten, ne? So, also wir hatten erstes Jahrhundert, zweites Jahrhundert Prajnaparamita-Texte, das kennen wir schon, ja. Dann hatten wir in den Prajnaparamita-Texten hatten wir das Konzept der Bodhisattvas, wir hatten das Konzept der konventionellen und höchsten Wahrheit, wir hatten das Konzept der Gleichheit von Nirvana und Samsara, ja, das ist alles Prajnaparamita-Texte. Und diese Ideen sind eigentlich, ne, wo ist denn die Karte? Jetzt müssen wir schauen. Ja, also wir hatten dann das Vimalakirti Sutra, das ist die Geschichte mit den Laien. Und das heutige Thema ist das. Und wo ist das andere? Habe ich das mitgenommen? Nö, das habe ich jetzt nicht mitgenommen. Also wenn ihr euch erinnert, es gab dann also die ersten Mönche, die nach China gewandert sind, über die Seitenstraße, ja, also vom Kushana Imperium über die Seitenstraße nach China, das war erstes Jahrhundert, zweites Jahrhundert. Das war der erste Kontakt, wo Buddhismus also innerhalb der Han-Dynastie nach China kam und der Buddhismus, der dann dort im Vordergrund war, war einerseits die Prajnaparamita-Texte plus auch, aber in späterer Folge nicht mehr so stark, aber am Anfang auch stark, das waren die also Hinayana-Schulen. Ja, das war ja das Einzige, was es da sozusagen zu dem Zeitpunkt gab. Und das ist erstmal so auch nach China gekommen. Und dann, weil wir das letzte Mal auch hatten, um sozusagen ein bisschen den geografischen Konnex zu bekommen, ist dann die nächste große indische Dynastie ab dem 3. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Und das war dann nach diesem Kushana. Die haben sozusagen bis zum 2. Jahrhundert ging das, Pi mal Daumen. Und die nächste große Dynastie in Indien, die auch den Buddhismus gefördert hat, das war die Gupta-Dynastie. Und die ging von 271 bis 562. Und in dem Kontext ist die Nalanda-Universität entstanden. Ja, das war die Zeit, das heißt, die Gupta-Dynastie war eigentlich hinduistisch, die haben aber sehr wohl auch buddhistische Universitäten und Buddhismus gefördert. Und dort ist dann also das Mahayana weiterentwickelt worden, plus in dieser Zeit ist dann auch das Vajrayana entstanden. Also sozusagen die Begegnung zwischen Hinduismus, den ganzen Göttern und Figuren, plus indischer Buddhismus ist dann sozusagen miteinander verschmolzen und das war dann indisches Vajrayana, das dann ab dem 8. Jahrhundert ja, nach Tibet kam. So, das ist so ein bisschen der historische Kontext, den ich einfach nochmal so zusammenhängend darstellen wollte, weil einige Stichworte ja gefallen sind, wie Gandhara, damit man weiß, wo man das einzuordnen hat. Ashoka war schon mal ein Thema, dann also Han-Dynastie war ein Thema und Nalanda war auch letztes Mal, glaube ich, ein Thema. Und da weiß man jetzt so ein bisschen, wie diese Zentren von Buddhismus entstanden sind, beziehungsweise wie der dann auch gefördert wurde. Und das Thema, was uns heute interessiert, also inhaltlich, ist eines der wesentlichsten Themen, finde ich, und das ist die Buddha-Natur. Und da gibt es einen Text, der kommt aus dem 3. Jahrhundert, ja, das ist sozusagen irgendwo da dazwischen halt, das ist das Tathagata Gaba Sutra, das ist das hier. Und da gibt es jetzt sozusagen wichtige Punkte. Aha, ich habe noch eine Karte unterschlagen, sehe ich gerade, die wir auch schon gehabt haben. Das war das Lotus Sutra, wenn ihr euch erinnert. Und das Lotus Sutra war eigentlich einmal beinhaltet das Konzept der Verdienstübertragung, was ein Konzept ist, was es im Pali-Kanon schon gibt. Ja, also das zieht sich durch die ganze buddhistische Geschichte, ist Verdienst und Verdienstübertragung eines der wesentlichen Elemente. Verdienst erstmal subjektiv formuliert als, wenn ich was Gutes tue, kommt das auf mein Karma-Konto und kann ich mir dann irgendwann auszahlen lassen oder so. Und dann irgendwann ist die Idee der Verdienstübertragung, also das heißt, ich kann von meinem Konto auf ein anderes Konto was überweisen und dann haben wir damit sozusagen das Konzept der Mahabodhisattvas. Der erste Mahabodhisattva war der Medizinbuddha. Und zwar der ist auch ab dem 3. Jahrhundert sowas entstanden. Und zwar, warum Medizinbuddha? Weil diese ganzen buddhistischen Mönche, die also entlang der Seitenstraße gewandert sind, haben natürlich immer irgendwie auch was mit Krankheiten zu tun gehabt. Das heißt, also Thema Schutz war ein Thema, das finden wir also im Lotus Sutta, wenn ihr euch erinnert. Avalokiteshvara war der Chef für den Schutz von Reisenden. Und das andere Thema war Medizin und da gab es dann den Medizinbuddha. Und der Medizinbuddha ist in Blau, ist ein blauer Buddha. Ja, also so erkennt man den auf Tankas. Und hier ist nochmal die Geschichte mit den Mahabodhisattvas als Konzept. Und als Beispiel habe ich also den Avalokiteshvara genommen. Und ihr seht auf dem Bild, seht ihr den Achtarmigen? Also richtige Karte? Ja. Ja? Und ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, weil die habe ich schon einige Male erzählt, dass also der Avalokiteshvara ursprünglich ein Bodhisattva war, der also versucht hat, Gutes zu tun und je mehr er gemacht, also irgendwie ist er dann ins Burnout gefallen, ja, also hat gemerkt, er schafft das nicht alles und so und hat sich so, war so verzweifelt, dass er also sich irgendwie gesprungen ist, die Details weiß ich nicht mehr so genau, aber und das hat dann irgendein Gott gesehen und hat ihn dann wieder zusammengebaut und hat ihm dann 11 Gesichter gegeben und 100 Arme. So, und deswegen gibt es dann diese Figur. Also das mit den 100 Armen habe ich mir gespart, weil das war mir dann zu aufwendig zu zeichnen. Also den gibt es auch achtarmig, aber den gibt es auch 100-armig. Und das ist die klassische Geschichte. Das heißt, er ist dann wieder zusammengebaut worden, ja, also mit irgendeiner KI wahrscheinlich, und hat dann 100 Arme gehabt und auf jedem dieser Arme, auf dieser Hände war ein Auge und mit diesem Auge hat er alles gesehen, weil Avalokiteshvara heißt übersetzt der, der das Leid sieht. Das heißt, wenn man ihn anruft mit Hilfe seines Mantra, dann sieht er dich und dann unterstützt er dich in deinem Leid beziehungsweise beschützt dich vor Leid. So, das ist also und deswegen diese Figur. Das ist wichtig, den sollte man kennen. Ja. So, das war also Lotus Sutra. Dann, ja, die Karte kennt ihr schon, also niemand da. Das ist also Herz Sutra, das hatten wir auch schon. Und jetzt kommt es zu dem Tathagata Gaba Sutra und zur Buddha Natur. Und da gibt es zwei wichtige Aspekte. Der eine wichtige Aspekt ist der, dass alle Wesen Buddha-Natur haben. So, und den Text des Tathagata-Gaba-Sutra, den findet ihr also im blauen Buch. Tja, finden ist so eine Sache. Ah ja. Und da ist die, also maßgebliche Formulierung, die, also der Buddha hat halt wieder irgendeinen Vortrag gehalten, also und da waren dann alle möglichen Leute da. Und dann hat er so eine Vision, also so ein Bild entstehen lassen von einem Buddha in einem Lotus und dieser Lotus ist dann verwelkt und die Blätter sind dann total grauslich, haben die ausgesehen und haben angefangen zu stinken. So, die ganzen Zuschauer, die das gesehen haben, haben sich gewundert, was soll das? Ist ja ziemlich eklig und so. Und wie hängt das zusammen? Und dann fragen sie ihn und der Buddha sagt dann, also wir sahen mehr Buddhas als Sandkörner im Ganges. Noch nie habe ich so etwas wie heute gesehen. Achso, das ist jetzt die Frage. Alle Buddhas saßen in Lotusblüten, als wären sie aus Juwelen. Jeder strahlte unzählige Lichtstrahlen aus, die das ganze Universum ausfüllten. Soweit, so gut. Doch plötzlich verwelkten alle Lotusblüten. Es gab keine, die nicht widerlich war. Sag uns, wozu hast du diese zauberhafte Erscheinung geschaffen? Bitte erläutere uns in klaren Worten deren Sinn. So, das ist die Ausgangssituation. Ja, also die Jungs waren ziemlich verwirrt. Und der Buddha hat dann gesagt, und jetzt kommen so einige Gleichnisse von dieser Qualität der Buddha-Natur in uns, und die finde ich einfach sehr schön. Es ist, als ob eine Person mit himmlischen Augen in einem geschlossenen Lotus, Jüp, einen Buddha sieht, der unberührt ist von den verwelkten, stinkenden Blättern, dort mit verschränkten Beinen sitzt. Wenn diese Person die welken Blütenblätter beseitigt, sieht man ohne Hindernisse den darin sitzenden Buddha. Genauso wie diese Person mit dem himmlischen Auge sehe ich, dass alle Lebewesen Tathagatagarbha besitzen, also Buddha-Natur besitzen. Der Tathagatagarbha oder die Natur, also die jedoch durch unzählige Klesha, also Hindernisse oder Verdunklungen, verdeckt ist. Das ist das Bild. Ja, innen drin Buddha, draußen verwelkte Blätter. Verwelkte Blätter ist gleich Kleshas. Oder so. Und dann kommt sozusagen zum Nutzen aller Lebewesen und zur Beseitigung der Kleshas lehre ich den wahren Dharma. Das ist so ein bisschen seine Motivation, zusammengefasst in diesem kurzen Text, Vers. Und dann kommen jetzt halt einige so eine Beispiele. Ich nehme mal eins, weil, ja, ich nehme einfach das nächste. Also wenn eine Person Honig möchte, der von unzähligen Bienen umschwärmt, sich in einer Höhle oder einem Baum befindet, muss sie wissen, wie sie es anstellt, die Bienen loszuwerden. Genauso wie mit dem Honig ist es mit dem Tathagatagarbha bei den fühlenden Wesen. Die Kleshas wie Gier, Ablehnung, Verwirrung sind wie der Bienenschwarm, der uns vom Honig abhält. Geschickt erkläre ich den Dharma, um den Bienenschwarm der Kleshas zu beseitigen und Tathagatagarbha zu enthüllen. Also, nettes Bild. Ja. Also da kann jeder so ein bisschen nachlesen. Ich schenke mir das jetzt, oder? Gibt es noch eins? Vielleicht das mit dem Reis. Es ist, wie wenn jemand, der keine Ahnung hat, alle Reis- und Weizenkörner mit Schale geringschätzt und glaubt, sie aussortieren zu müssen. Man muss wissen, dass zwar die Schale nutzlos ist, doch im Inneren ein wertvoller Kern ruht, der nicht zerstört werden sollte. Nachdem die Schale entfernt wird, werden Reis- und Weizenkörner sogar Speisen für Könige. So, Schluss mit den Bildern. Jetzt kommt noch ein bisschen Theorie. Erstens, welche Aspekte hat unsere Buddha-Natur? Und da gibt es eine klassische Beschreibung, die man zumindest gehört haben sollte. Und zwar das Konzept von den drei Buddha-Naturen. Oder Buddha-Körper, Naturkörper, ja. Und so wird also versucht, die Buddha-Natur zu beschreiben mit drei Aspekten. Also einmal die physische Manifestation. Das heißt, also wir sitzen alle hier als physische Wesen. Das ist der Nirmanakaya. Dann, wenn wir die Buddha-Natur verwirklicht haben, entsteht Freude. Das ist der Sambhogakaya. Und der Kern der Buddha-Natur ist der Dharmakaya. Und das ist, also ich habe es jetzt mit das Unbegrenzte benannt. Also das ist die Erfahrung der Verbundenheit. Die Erfahrung, dass es keine Trennung zwischen den Wesen gibt, auf Pali Anatta oder auf Sanskrit Shunyata. Ja, das sind sozusagen diese drei Ebenen. Das ist das theoretische Konzept, was dahinter steckt. Und jetzt kommen wir jetzt schon, und das ist eines der Megakonzepte, die für den chinesischen Buddhismus absolut relevant sind, aber auch für den tibetischen Buddhismus. Weil das Konzept der Buddha-Natur heißt, wir müssen nichts erreichen, weil alles schon da ist. Wir haben schon die Buddha-Natur. Das heißt, wir müssen uns nicht anstrengen. Und das ist ein wesentliches Merkmal, finde ich, von sympathischen buddhistischen Lehrern. Das heißt, auf dem Basiswissen, wir haben schon unsere Buddha-Natur, wir müssen eigentlich nur das, was diese Buddha-Natur verdeckt, sprich die Kleshas, die Trübungen, oder die Schale beim Reiskorn, die müssen wir loswerden. Das heißt, wir können uns zurücklehnen und das Überflüssige einfach loslassen und dann manifestiert sich unsere Buddha-Natur. Das ist die Idee. Nur leider ist das mit der Idee nicht ganz so einfach. So, jetzt kommt das Nächste. Und zwar, wie machen wir das eigentlich? Und da gibt es jetzt einen wesentlichen Begriff. Und ich finde, also das chinesische Schriftzeichen dafür ist sozusagen, bildet also die vier Herzkammern des Herzens ab. Und das ist dieser Begriff, den habe ich schon öfter erwähnt. Also auf Sanskrit ist es Citta. Und Citta ist früher übersetzt worden im Deutschen als Geist. Die modernere Übersetzung ist Herz. Deswegen übersetzen manche Leute das mit Herzgeist. Aber, und da habe ich unten mal also noch einige chinesische Begriffe aufgeschrieben, und zwar der eine, also das untere, auf sein Herz hören, ja, ist total toll, weil das sind zwei Schriftzeichen. Das erste Schriftzeichen bedeutet hören und das zweite Schriftzeichen bedeutet Herz. Und das ist die Qualität, die wir in der Meditation üben. Das heißt, dass wir unser verwirrtes Denken loswerden und diese innere Stimme unseres Herzens, sprich unsere Buddha-Natur, üben zu hören. Und die Voraussetzung, dass wir aber die innere Stimme hören können, ist die innere Stille. Das heißt, Körper kommt zur Ruhe, Geist kommt zur Ruhe, Stille entwickelt sich und wir haben dann die Möglichkeit, diese innere Qualität unserer Buddha-Natur oder unserer Weisheitsnatur oder unserer Weisheitsstimme, so wie das schon Kabat-Zinn nennt, zu hören. Und deswegen ist diese Qualität unseres Bewusstseins, und zwar in Verbindung mit unserem Herz, ist unser Kontakt zu unserer Buddha-Natur. Das ist sozusagen das Scharnier, die Verbindung. Deswegen ist das einer der wesentlichsten Begriffe, finde ich, im Buddhismus. Ja, weil zum Beispiel auch John Kabat-Zinn ja sagt, Buddhismus ist Herzensschulung. Und das meint genau dieser Begriff. Also wenn ihr ein chinesisches Schriftzeichen lernen wollt, das ist es. Es gibt nichts Wichtigeres, finde ich. Weil das ist unmittelbarer Kern unserer Meditationspraxis. Innerlich leer werden bedeutet loswerden, die überflüssigen Hindernisse loswerden und das zu manifestieren, was unseren innersten Kern ausmacht. Und das ist die Buddha-Natur. Wobei Kern ist natürlich nicht buddhistisch, ja, weil es gibt nichts Fixes. Also auch die Buddha-Natur ist nicht fix, ist sozusagen Teil eines Prozesses, auch nur ein Konstrukt. Ja, man darf jetzt nicht anfangen, Konstrukte zu verdinglichen. Aber es hilft manchmal, Dinge mit Hilfe von Begriffen zu beschreiben, damit man eine Idee hat, worum es geht. Die Meditationspraxis sollte unabhängig von diesen Begriffen sein, sondern es ist eine Herzensschulung. Und das meint dieser Begriff. Und dann zum Beispiel das zweite, ganz unten, das zweite Schriftzeichen ist auch total toll. Und da haben wir oben dieses Viereckige, ja, das ist ursprünglich, wenn das alleine steht, heißt das Reisfeld. Und zwar Reisfeld deswegen, weil ein Reisfeld sozusagen immer portioniert wird. Ja, also das ist mein Reisfeld, das ist dein Reisfeld, das ist deins und das. Und wenn man das von oben anschaut, sieht man die ganzen Trennungen. Und deswegen haben die also dieses Viereck mit der Abteilung, haben die als Reisfeld, ist der Begriff für Reisfeld. Aber teilen ist eine Hauptfunktion unseres Denkens. Das heißt, jeder Begriff ist eine Abteilung von anderen Begriffen oder ein Spalten von anderen Begriffen. Das heißt, mit Hilfe unseres Denkens kreieren wir Begriffe und wenn wir glauben, dass diese Begriffe wirklich real sind, leben wir in der Welt der tausend Dinge und vergessen dabei, dass es eigentlich nur eine Konstruktion unseres Denkens ist. Und die Chinesen sagen aber zu denken, und da sieht man unten wieder dieses Bild von dem Herzgeist. Und das heißt eigentlich, mit dem Herzen denken. Und das hat eine ganz andere Bedeutung als logisches Denken. Ja, das ist eigentlich der Begriff, wörtlich übersetzt, müsste man sagen. Ja, Verbindung zwischen rationalem Denken oder Denken plus dem Herzen heißt mit dem Herzen denken. Also ich finde das genial, was man mit Bildern ausdrücken kann. Und ja, gut, muss nicht jeden begeistern. Also. So. Okay, wir sind durch. Wir haben eigentlich sozusagen die einzelnen Bausteine. Und der letzte Baustein, der das nächste Mal kommt, ist das Yogacara. Und das ist die zweite große philosophische Richtung, die im 4., 5. Jahrhundert sozusagen als, also im Umfeld, nehme ich mal an, von Nalanda entstanden ist. So. Also mit den Datierungen ist das nicht alles so ganz genau. Aber ja, also die andere große Richtung ist, sind die Prajnaparamita oder Madhyamika, also Richtung. Und die, finde ich, sind sehr rational. Yogacara bezieht sich auf die Meditationspraxis. Und deswegen ist das viel spannender für uns als diese abstrakten Dinge, weil die ihre Philosophie oder ihre Konzepte auf Basis der eigenen Meditationspraxis gebildet haben. Und das Yogacara ist maßgeblich die Basis für Zen-Buddhismus. Ja, also das werden wir wiederfinden im Zen. Und also im Zen finden wir beide große Richtungen wieder, aber es hat ein Schwergewicht in Richtung Yogacara. Also, so. Das sind die Komponenten, die sich dann nachher im Zen alle wiederfinden. Das ist das Interessante. Also wir machen nichts anderes als so ein bisschen so Dekonstruktion. So postmodern. Ja, wir schauen die Einzelteile. Okay, das ist, damit fangen wir nächstes Mal an. Danke.